Deutschlandfunk.
All right, well, they are calling it the largest deregulatory move in U.S. history.
And a massive policy reversal. The Environmental Protection Agency now says greenhouse gases no longer endanger human health.
Das sind Nachrichten aus den USA und sie betreffen wieder mal uns alle.
Die USA planen den nächsten Schlag gegen den Klimaschutz.
Die US-Umweltschutzbehörde EPA sagt, CO2 und andere Treibhausgase sollen nicht mehr offiziell als schädlich gelten. Und das wiederum würde bedeuten, dass sich Firmen in den USA nicht mehr an bestimmte Grenzwerte halten müssen, was Emissionen angeht.
Und es gab diese Woche noch mehr News, die Folgen fürs Klima haben könnten. Die USA und die EU haben sich auf Zölle geeinigt. Und damit US-Präsident Donald Trump die Zölle nicht ganz so hoch ansetzt, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den USA versprochen, dass Europa den USA in den nächsten Jahren richtig viel Flüssigerdgas und andere fossile Brennstoffe abkauft.
Wir schauen, was das für den Klimaschutz bedeutet. Wird jetzt alles noch schlimmer? Oder kann es vielleicht doch anders kommen?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, ich bin Aglaya Dane.
Und ich bin Anka Horn. Wir sind aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und schauen jede Woche auf aktuelle Themen rund um Klima und Artenvielfalt.
Diese Woche gucken wir auf das, was in den USA los ist. Zum einen mit der Umweltschutzbehörde, zum anderen schauen wir nochmal auf den Zolldeal zwischen der EU und den USA.
Und du hast dir das genauer angeschaut, was da bei der US-Umweltschutzbehörde los ist. Von wegen Treibhausgase sind jetzt keine Gesundheitsgefahr mehr für die Menschen. Wo ich mir denke, wie kann man heutzutage ernsthaft offiziell sowas behaupten?
Ja, und gerade wenn man auch nochmal an die letzte Woche denkt, wo der internationale Gerichtshof in Den Haag geurteilt hat, dass es Menschenrechte verletzt, wenn man die Erderwärmung nicht eindämmt.
Ja, es ist ja Fakt und einfach wissenschaftlich gut belegt, dass Erderwärmung unser Leben gefährlicher, ungesünder und teurer macht.
Ja, aber es gibt in den USA eben zurzeit einige, auch in mächtigen Positionen, die das in Frage stellen. Und sogar gibt es diese Leute in der Behörde für Umweltschutz, EPA. Der Chef der EPA, Lee Zeldin heißt er, der wurde von Trump auf diesen Posten gehoben. Und der hat diese Woche etwas mitgeteilt. Sehr passend in einem Autohaus in Indiana, da stand er. Und er hat gesagt, naja, die EPA, die arbeitet seit mehr als 15 Jahren auf der wissenschaftlichen Kernaussage, dass Treibhausgase die Gesundheit gefährden. Aber diese sogenannte Gefährdungsfeststellung, die will er jetzt aufheben.
If finalized, today's announcement would amount to the largest deregulatory action in the history of the United States.
Also, wenn die Ankündigung umgesetzt wird, dann wäre es die größte Deregulierungsmaßnahme in der Geschichte der Vereinigten Staaten, sagt Zeldin.
Also im Kern heißt das, wenn diese wissenschaftliche Grundlage nicht mehr gilt, dann könnten ganz viele Regeln für Klimaschutz wegfallen.
Ja, da geht es um Gesetze und Grenzwerte, zum Beispiel für Firmen, die Verbrennerautos bauen oder für Kraftwerke in den USA, für Fabriken, wie viele Emissionen die produzieren dürfen. All diese Regeln basieren eben auf dem Grundsatz, Treibhausgase sind gesundheitsschädlich. Und wenn der nicht mehr gilt, heißt das, Autofirmen, Kraftwerksbetreiber, Ölfirmen, die müssten sich nicht mehr an Klimavorschriften halten.
Das ist ja jetzt auch nicht der erste Angriff auf den Klimaschutz unter der aktuellen US-Regierung. Trump hat ja auch schon eingeleitet, dass die USA wieder austreten aus dem Pariser Klimaabkommen. Er fördert stärker Kohle und Gas. Und er hat der Umweltschutzbehörde, der EPA, die Mittel gekürzt. Und jetzt sagt dann ausgerechnet der Chef der Umweltschutzbehörde, dass Regeln weg sollen, die die Umwelt schützen. Eigentlich sollte das doch der oberste Umweltschützer des Landes sein, denkt man.
Könnte man denken, ja. Lee Zeldin ist eben Republikaner und von Trump eingesetzt, um dessen, also Trumps Position durchzusetzen. Zeldin behauptet von sich selbst, dass ihm die Umwelt schon am Herzen liegt, wie angeblich den meisten Konservativen. Das hat er diese Woche in dem republikanischen Podcast Ruthless gesagt.
We want clean air, land and water. Conservatives love the environment, want to be good stewards of the environment. There are people who then in the name of climate change are willing to bankrupt the country.
Wir wollen gute Umweltschützer sein, das behauptet Zeldin. Aber er meint, dieser Grundsatz eben, dass Treibhausgase schädlich sind, der eingeführt wurde vor ungefähr 15 Jahren unter der Regierung von Barack Obama, der schadet der US-Wirtschaft, zum Beispiel der Autoindustrie. Und Zeldin behauptet ja sogar, die Demokraten wollen mit diesem Grundsatz das Land absichtlich pleite gehen lassen.
Ich habe mir diese Podcast-Aufzeichnung mit Zeldin auch angeschaut. Das ist so ein bisschen befremdlich. Da sitzen vier Typen mit Cappy und einer mit Sonnenbrille als Host. Und Zeldin sitzt so daneben im Anzug und bringt dann ja schon so Argumente, die eigentlich zu dem passen, was so eigentlich so klassisch Klimawandelleugner sagen. Also so, ja, man weiß ja gar nicht, wie stark Treibhausgase die Erderwärmung genau anheizen und CO2 hat ja auch gute Seiten und so, ne?
Ja, er leugnet den Klimawandel jetzt nicht explizit, ne? Aber er sät eben Zweifel daran, dass Treibhausgase wirklich so schlimm sind. Und er stellt es so dar, als wäre diese Feststellung, Treibhausgase schaden der Gesundheit, linke Ideologie. Und von der will er die Umweltpolitik befreien.
So this has been referred to as basically driving a dagger into the heart of the climate change religion.
Ja, kann man auch so sagen. Also übersetzt heißt das, er will einen Dolch stoßen ins Herz der Klimaschutzreligion.
Ja, das ist so diese typische Rhetorik der Republikaner unter Donald Trump. Da wird eben viel als linke Ideologie und als Religion bezeichnet und eben auch Dinge, die wissenschaftlich belegt sind, wie die Gefahr, die von Treibhausgasen ausgeht, die wird dann so abgetan.
Ja, aber wenn man jetzt mal weggeht von dieser plakativen Rhetorik, vielleicht gibt es ja auch wirklich zu viele Regeln, die es Unternehmen schwer machen. Vielleicht könnte man ja auch der Industrie mehr Freiheiten geben und trotzdem das Klima schützen. Kann ja sein.
Ja, in Teilen geht das bestimmt auch. Aber viele Fachleute sagen, naja, so funktioniert das nicht. Es ist nicht so, dass Regulierung immer Geld kostet und Deregulierung, also alle Regeln weg, automatisch Geld spart. Meredith Hankins von der Umweltorganisation Natural Resources Defense Council hat der Nachrichtenagentur AP gesagt, Umweltschutzregeln, die lohnen sich, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, sogar von der Umweltschutzbehörde selbst.
EPA has done many studies over the years showing that its regulations under the Clean Air Act provide significantly more benefits to American public health. In terms of preventing hospitalizations, missed work days, these benefits far exceed any estimated cost of the regulated industry to comply.
Also Hankins sagt, klar, Unternehmen entstehen Kosten, wenn sie bestimmte Umweltschutzregeln einhalten. Aber die Gesellschaft hat auch Vorteile. Die Menschen sind gesünder, sie müssen weniger ins Krankenhaus. Sie fallen bei der Arbeit auch seltener aus. Und es sei erwiesen, dass die Vorteile auch wirtschaftlich überwiegen.
So, die Umweltschutzbehörde will diese Formulierung trotzdem ändern und viele Grenzen für Treibhausgase aufheben. Jetzt ist die Frage, ja, kommt das wirklich so? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das erstmal eine Ankündigung und vorher müsste der US-Kongress noch was entscheiden.
Ja, da hat aber die Republikanische Partei die Mehrheit. Also deswegen ist es schon wahrscheinlich, dass der Kongress zustimmt. Aber dann wird das Ganze mit großer Sicherheit noch vor Gericht landen. Umweltverbände werden Klage einreichen, das ist sehr sicher. Und einige US-Umweltrechtsexperten rechnen damit, dass die juristische Auseinandersetzung Jahre dauern kann.
Ja, aber wenn es bis zum obersten Gerichtshof geht, da sind ja die meisten Richterinnen und Richter konservativ und haben in letzter Zeit häufiger zugunsten von Trump entschieden.
Ja. Nehmen wir mal an, das kommt so. Also die Regierung setzt sich in diesem Fall juristisch durch, aber selbst dann heißt das nicht, dass die Industrie zwangsläufig alles umstellt. Also dass sie wieder Autos baut wie in den 90er Jahren und Kraftwerke wieder umrüstet.
Ja, sieht man ja in vielen Ländern, ne? Selbst wenn Regierungen weg wollen von Klimaschutz, Unternehmen haben ja oft ihre Produktion schon umgestellt, weil es für sie einfach zum Teil billiger und nachhaltiger ist, wenn sie grüne Technologien einsetzen.
Ja, und andere Länder setzen ja auch weiter auf nachhaltigere Technologien. Und mit den Produkten von dort müssen US-Firmen ja auch konkurrieren. Also mein Fazit ist, es ist schon ein krasser Schritt, den die US-Umweltschutzbehörde hier gehen will. Aber bis es soweit kommt, könnte einige Zeit vergehen. Und ob das den Klimaschutz dann wirklich extrem zurückwerfen würde, das ist gar nicht so klar.
Jetzt gucken wir noch auf einen anderen Aspekt von Trumps Klimapolitik, der uns noch ein bisschen direkter betrifft. Trump hat sich vor ein paar Tagen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getroffen, um über Zölle zu sprechen. Und da hat von der Leyen ihm was versprochen, was bei Klimafachleuten für ziemlich viel Irritation und Protest gesorgt hat.
We will replace Russian gas and oil by significant purchases of US LNG oil and nuclear fuels.
Also sie sagt, wir ersetzen russisches Öl und Gas durch Erdgas und Öl aus den USA und significant purchases, um das konkret zu machen. Die Zusage ist, dass die EU in den nächsten 3 Jahren für insgesamt 640 Milliarden Euro Energie in den USA einkauft. Und zwar vor allem fossile Energie, also Flüssiggas, Kohle und Erdöl. Und diese Menge, die da aus den USA nach Europa kommen soll, das wäre 4-mal so viel, wie die EU im Moment dort kauft.
Ja, das ist schon absurd, oder? Dass das von Ursula von der Leyen kommt, die sich ja in der EU massiv dafür eingesetzt hat, mehr für Klimaschutz zu tun. Also der sogenannte Green Deal, der ist ja quasi ihr Baby. Und jetzt halt massenweise fossile Energien aus den USA kaufen und das bei uns verbrennen. Da werden dann ja Unmengen an Treibhausgasen freigesetzt.
Ja, Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe hat im Deutschlandfunk gesagt, das passt wirklich komplett gar nicht zu dem Klimaschutz, den die EU ja eigentlich vorhat.
Das ist natürlich eine totale Katastrophe. Also so viel Öl und Gas und auch Kohle können wir ja eigentlich auch gar nicht verbrauchen. Und wir müssten dafür auch erstmal die Infrastruktur schaffen. Das heißt, man müsste Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nehmen, Gaskraftwerke bauen, noch mehr LNG-Terminals errichten. Und dasselbe übrigens auch auf der US-Seite. Also aus Klimaschutzperspektive wirklich der Rückwärtsgang und die völlig falsche Richtung.
Auf der anderen Seite, die EU argumentiert ja so, dass dieser Deal für mehr Stabilität sorgt mit den USA und dass wir eben nicht mehr abhängig sind von anderen Ländern wie Russland, wenn wir unsere Energie in den USA einkaufen.
Ja, auch dazu hat Konstantin Zerger eine Meinung. Europa hatte ja wegen des Ukraine-Kriegs schon viel umgestellt, weg von Energie aus Russland. Wir kriegen jetzt zum Beispiel mehr Energie aus Norwegen. Und beim LNG, also Liquefied Natural Gas, auf Deutsch Flüssigerdgas, da kriegen wir auch jetzt schon viel aus den USA. Aber die Frage ist, sind die USA für die Zukunft wirklich der beste Partner für so eine große Energiezusage?
Wir sind schon auf dem Weg zu einer Unabhängigkeit, noch wichtiger als uns jetzt von einem nächsten autoritären Herrscher abhängig zu machen, wäre es jetzt eben aus dem fossilen System auszusteigen und weiter den Gasverbrauch zu reduzieren und auf Erneuerbare zu setzen. Und da hilft uns das jetzt insgesamt eben nicht weiter.
Aber gerade diese LNG-Zusage, die ist ja vielleicht doch sinnvoll für Deutschland. Deutschland will ja Flüssigerdgas als Übergangsenergie auf dem Weg dann hin zu komplett erneuerbar. Und Deutschland hat auch schon LNG-Terminals aufgebaut und weitere sind im Bau. Das heißt, da passiert ja auch was bei der Infrastruktur. Und das heißt ja auch, dass LNG klimafreundlicher ist als andere Treibstoffe. Also vielleicht ist das ganze Flüssigerdgas aus den USA gar nicht mal so schlecht.
Ja, sagen wir so, LNG kann fürs Klima besser sein als andere Treibstoffe, aber es ist auch immer die Frage, wie das LNG hergestellt wird. In Norwegen und Katar kommt das Erdgas aus großen Gasfeldern, da kommt man recht leicht dran. Das Erdgas aus den USA, das dann verflüssigt wird, wird durch Fracking gewonnen und da muss man viel aufwendiger die Erde aufbrechen. Dafür braucht man sehr viel Energie. Und das heißt, um Erdgas aus der Erde zu kriegen, fallen in den USA mehr Emissionen an als bei Erdgas, das aus Norwegen oder aus Katar kommt. Ein Wissenschaftler hat das mal berechnet, Robert Howarth von der Cornell University. Und er sagt, sowohl die Förderung von LNG in den USA als auch der Transport dann zu uns sind extrem klimaschädlich.
LNG, das aus den USA kommt, ist zu 100% Schiefergas, das durch Fracking gewonnen wird, durch die Erzeugung von Rissen im Gestein. Das ist ein sehr energieaufwendiger Prozess, bei dem auch noch große Mengen Methan entweichen. Um aus Erdgas dann LNG zu machen, muss es extrem gekühlt werden. Das ist auch sehr, sehr energieintensiv. Anschließend wird es über die Meere verschifft, mit Tankern, die Treibstoff verbrauchen. Und am Ende muss noch einmal Energie aufgewendet werden, um LNG wieder in Erdgas umzuwandeln.
Wow, was für ein Aufwand. Was heißt denn das jetzt? Also wir können uns die EU-Klimaziele abschminken, wenn wir bewusst Energie kaufen, die klimaschädlicher ist, als wenn wir sie in anderen Ländern kaufen.
Naja, auch bei dem Thema ist die Frage, kommt das wirklich so, wie das vereinbart wurde? Es gibt nämlich 2 Punkte, die da dagegen sprechen. Erstens, es gibt in der EU ja den sogenannten Zertifikatehandel. Das heißt, es gibt eine Obergrenze, wie viel CO2 und Co. freigesetzt werden dürfen insgesamt und wie viel Firmen davon ausstoßen dürfen. Also, und dass da jetzt dann massiv fossile Energien aus den USA dazukommen, das passt gar nicht in die Rechnung. Da funktioniert diese Rechnung gar nicht mehr.
Also diese ganze fossile Energie, die man dann kauft, die darf man dann eigentlich gar nicht nutzen, weil das würde sonst die Gesamtrechnung sprengen.
Genau. Insofern, der Deal mit den USA passt in die Rechnung nicht rein. Und zweiter Punkt, der das Ganze auch noch eher unrealistisch macht, die EU kann europäische Firmen auch nicht dazu zwingen, Energie in den USA einzukaufen. Also wenn ein deutsches Unternehmen sagt, wir kaufen Solarenergie oder Windenergie aus Deutschland, das ist viel billiger als fossile Energie aus den USA, dann darf es das ja so entscheiden. Insofern muss man schauen, ob es überhaupt Abnehmer für die Energie gibt, die da aus den USA kommen soll, wenn zum Beispiel Ökostrom billiger ist als Gas.
Aber allein, dass dieser Deal gemacht wurde, das zeigt ja, Klimapolitik wird im Moment hinten angestellt. Also für die EU ist es wichtiger, sich mit den USA gut zu stellen, was die Handelsbeziehungen angeht, als jetzt Klimapolitik zu machen. Und das in einer Zeit, wo wir in Europa wieder Hitzewellen haben und Überflutungen mit Toten.
Ja, es gibt auch gute Nachrichten, die gehen vielleicht so ein bisschen unter diesem ganzen Trump-Fossile-Energien-Backlash. Zum Beispiel hat die EU letzte Woche auch eine Vereinbarung mit China geschlossen. Und da wurde mehr Klimaschutz vereinbart. Und China ist ja auch ein wichtiger Player. Die stoßen ja weltweit das meiste CO2 aus und investieren auch am meisten in erneuerbare Energien. Also eine Zusage von denen ist auch wichtig. Und Indien, auch ein großer Produzent von Treibhausgasen, hat diese Woche gesagt, sie kriegen mittlerweile mehr als die Hälfte ihrer Energie aus nicht fossilen Energieträgern. Also das sind ja gute Nachrichten, dass es doch vorangeht. Also in den USA geht es vielleicht rückwärts, aber in anderen Ländern, die auch eine große Rolle spielen, geht's vorwärts.
Was geht?
Für unsere Rubrik Was geht, geht's jetzt mit dem Sound von Guns N' Roses nach Wacken. Die sind da Headliner dieses Jahr.
Ja, da oben in Schleswig-Holstein gibt's ja jedes Jahr ein berühmtes Heavy-Metal-Festival. Das läuft gerade noch bis Sonntag. Und wir gehen da jetzt auch hin, weil es da nämlich dieses Jahr was gibt, was gut fürs Klima sein soll.
Deswegen ist sogar auch der Bundesumweltminister Carsten Schneider zum Festival gekommen, um sich das anzuschauen, obwohl er privat auf andere Musik steht.
Ich mag eher Punkrock, aber laut ist gut.
Okay, gut zu wissen. Kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema.
Ja, Schneider, der ist da, weil es dieses Jahr beim Wacken Open Air auf dem Boden spezielle Ökomatten gibt aus Moorpflanzen. Die sollen gegen den Matsch helfen, wenn es regnet und der Boden aufweicht.
Ja, Wacken ist ja wirklich bekannt dafür, dass es da immer regnet, dass die Leute einfach immer im Matsch versinken. Und ich sag mal so, als Hamburgerin, ne, norddeutscher Sommer.
Ja. Ja, und damit es eben dieses Jahr nicht ganz so matschig ist, wurden dieses Jahr auf dem Weg zwischen Campingplatz und Festivalgelände dicke Matten hingelegt. Die sind nicht nur dafür da, dass die Schuhe sauber bleiben, sondern vor allem sollen die zeigen, was man aus Mooren alles machen kann.
Diese Matten bestehen nämlich unter anderem aus Schilf und Binsen und anderen Pflanzen, die in wiedervernässten Mooren wachsen.
Moore sind ja sehr wichtig für den Klimaschutz. Die speichern viele Treibhausgase und deswegen sollen wieder mehr Moore, die trockengelegt wurden für die Landwirtschaft, vernässt werden und wieder zu richtigen Mooren werden.
Und für Landwirte, die auf ihren Feldern Flächen wieder zu Mooren machen, muss sich das ja auch lohnen. Und deswegen wird erforscht, wie man die Pflanzen, die dann in diesen Mooren wachsen, ernten und verkaufen kann. Und was man dann alles aus solchen Moorpflanzen herstellen kann.
Diese Anti-Matsch-Matten auf dem Wacken Open Air sind jetzt eben ein Test dafür. Es wird auch wissenschaftlich begleitet von der Uni Kiel und das soll dann eine Win-Win-Situation werden. Also man will schauen, ob solche Matten praktisch sind bei Festivals und wenn ja, wollen ja vielleicht auch andere Festivals diese Matten und dann bekommen Landwirte Geld für ihre Moorpflanzen und es lohnt sich für sie finanziell, so ein Moor zu haben.
Und es gibt sogar noch mehr Wins, also Win-Win-Win-Situationen. Die Matten sollen sich nach dem Festival wieder komplett auflösen und werden dann zu Humus. Also sie sind auch noch gut für den Boden.
Ja, und Bundesumweltminister Carsten Schneider packt auch noch einen Win obendrauf. Nämlich er sagt, dass sich die Leute dann auch auf dem Wacken Open Air mehr mit Klimaschutz auseinandersetzen, wenn sie über diese Matten laufen.
Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, mit vielen tausend Menschen, die ihr Festival lieben, auch noch ein bisschen das Umweltbewusstsein zu schärfen.
Ja, und es gibt auch einen Infostand dann bei dem Festival zu dem Projekt, wo die Leute das nochmal erklärt bekommen. Also weniger Matsch an den Schuhen und im Optimalfall ein Gewinn fürs Klima. Aglaya, was nimmst du mit aus unserer Folge?
Ja, es ist ein bisschen ein Randaspekt, aber ich war echt überrascht, dass Guns N' Roses in Wacken spielt. Also erstmal, die gibt's doch.
Ja.
Und dann so, das ist doch eigentlich ein Metal-Festival, aber naja. Okay. Ja, und mit Blick auf die USA und deren Umweltschutzbehörde und der Chef, was der da sagt, Da habe ich mich gefragt, wenn ich den so reden höre, ob der das wirklich glaubt, dass Treibhausgase doch nicht so gefährlich sind und so schädlich. Oder was da sonst hintersteckt. Also ist das Kalkül, ist das Machtpolitik? Das frage ich mich ehrlich gesagt oft, wenn Leute den Klimaschutz irgendwie leugnen oder anzweifeln. Anka, was ist bei dir hängen geblieben?
Ich habe gemischte Gefühle. Also ich finde das wirklich gefährlich für uns alle, was Trump und seine Gefolgsleute veranstalten können in Sachen Klima. Und ich meine, die haben ja am Ende immer genug Geld, um sich und ihre Familie vor Hitze oder Überschwemmung oder so zu schützen. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass sich das irgendwann richten wird, weil es ist ja längst eine wirtschaftliche Rechnung. Also Klimaschützen spart Geld, Erderwärmung kostet Geld.
Deine Minute Natur.
Schön viele Bienen sind das.
Den Natursound hat unser Hörer Stefan aufgenommen. Und zwar an einem Reiterhof am Stadtrand von Trier in einer großen, wilden Brombeerhecke.
Gute Erinnerung, am Wochenende vielleicht mal Brombeeren zu pflücken. Ansonsten ein Dank geht raus an Anneke Schäfer in der Redaktion und Norman Wollmacher in der Technik. Das war's von uns.
Aglaya und Anka sagen Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.